Moin, moin, Hamburg. Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger.
Mein Gast in dieser Episode ist Henning Basedahl von der Schinkenmanufaktur Basedahl. Und der Henning, der ist ein echter Klassekerl und natürlich Hamburger Freund. Er hat zur Eröffnung der kleinen Rast an der Elbe, Hamburgers schönste Außenstelle direkt am Strand, am Neujahrsmorgen Schinkenstullen geschmiert und die Kundschaft in der Schlange vorm Tresen mit kleinen, hauchzarten Kostproben verführt. Jeder Schinken, der aus Henning Basedahls Manufaktur in Hollenstedt kommt, ist ein Unikat. Zum Schwein kommt nichts weiter dazu als Rauch, Salz, Liebe und Zeit. Er räuchert in zweiter Generation und schwärmt leidenschaftlich und respektvoll von der perfekten Verarbeitung bester Schweine. Fingerspitzengefühl, so sagt er, ist sein Betriebsgeheimnis und er tüftelt bis zur Perfektion. Aber hören Sie selbst.
Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken.
Jetzt viel Spaß mit Henning Basedahl, dem Schinkenmacher. Ich bin heute zu Gast in der Schinkenmanufaktur Basedahl, genau. Bei Henning Basedahl. Moin. Passt. Henning.
Moin.
Schön, bei dir zu sein. Woran erkenne ich, dass ein Schinken gut ist? Du erkennst das, ich nicht. Wer hilft mir dabei? Oder gibt es da so eine Faustregel?
Ja, es ist eigentlich das Einfachste ist ja wirklich immer über die Zunge, also sprich kurz probieren. Das gibt eigentlich den schnellsten Aufschluss darüber, ob es für einen passt oder nicht. Optisch passt ja eine ganze Menge an Schinken. Da gibt es ja verdammt viele Schinken, die gut aussehen, die dann total überraschen beim Probieren. Mhm. Und insofern ist das eigentlich der schnellste und ehrlichste Test. Und ich würde es immer so machen, dass das, was mich anlacht oder anspricht, das würde ich auch zuerst probieren als Endverbraucher.
Aber wenn ich jetzt so eine Ladentheke vor mir habe und da unterschiedlichsten Schinken sehe, dann gehe ich doch in der Regel wirklich nach der Optik, nicht? Wenn ich jetzt nicht schon weiß, ich will jetzt ein Parma-Schinken haben oder Serrano oder ich will einen Kartenschinken haben, das muss ja schon mal klar sein, aber dann gehe ich ja in der Regel nach der Optik.
Das stimmt, das tun, denke ich mal, die meisten im ersten Augenblick. Viele lassen sich von zu viel Fett dann auch leider so ein bisschen auf Irrwege führen. Fett ist natürlich wie immer Geschmacksträger Nummer eins und ja, ich gucke mir in der Tat in der Regel die fettesten Schinken zuerst an.
Du kennst sie ja noch in Ursprungsform. Das heißt, du hast auch ganz, ganz viele von den Schinken, die ihr hier verarbeitet, in der Hand. Oder du machst mal die Druckprobe und zumindest die Sichtprobe.
Ja, das machen wir hier letztendlich alle, weil das ein Kriterium ist, was hier wie Zähneputzen dazugehört. Wenn wir ein gutes Stück Fleisch annehmen hier in der Warenannahme, dann kann was draus werden. Sobald da irgendwelche kleinen Kriterien abweichen, müssen wir halt auch damit rechnen, dass der Schinken vielleicht nicht ganz hundertprozentig schmeckt. Und das versuchen wir weitgehend zu vermeiden, indem wir wirklich auch immer noch jeden Schinken persönlich durch die Hände gehen lassen. Und dabei unterstützen uns so ein bisschen die Augen. Dann das Fühlen, was Festigkeit angeht, was die Schinkenfarbe angeht. Und das schönste und wichtigste Merkmal ist eigentlich der Speck. Und der Speck ist am schönsten, wenn er kernig ist. Und das erkennt man relativ schnell daran, dass man ihn anfasst. Und wenn man mit dem Finger ein bisschen Druck ausübt, dann ist der perfekte Speck, hinterlässt man dann eigentlich auch im perfekten Speck, hinterlässt man dann sozusagen einen kleinen Fingerabdruck. Aber richtig kerniger Speck, damit geht das Spiel eigentlich auch erst richtig los.
Aber erkennst du denn schon an dem Rohschinken, also sagt man das, Rohschinken oder unverarbeiteten Schinken?
Die fachliche Bezeichnung ist Rohschneider. Also wenn wir bei Fachbetrieben bestellen, dann heißt der Zuschnitt, den wir beziehen, Rohschneider. Und ja, was wolltest du dazu, ob ich erkennen kann?
Erkennst du daran, wie der mal wird? Oder sagst du, wir können auf dem Weg dahin ganz, ganz viel Mist machen, wenn wir es nicht so gut machen, wie wir es machen?
Ja gut, wir versuchen natürlich die Schinken, bei denen uns Mist gelingen könnte, tunlichst nicht mit abzuladen. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, dass wenn ich einen rohen Schinken vor mir sehe und den dann auch in den Händen halte, spätestens dann, wenn ich spüre, wie die Beschaffenheit des Muskelfleisches und des Fettes, also des Specks ist, dann glaube ich, kann ich ungefähr vorhersagen, wie der mal schmecken wird.
Wie lange dauert das denn, bis man den denn dann schmecken kann? Wie lange ist der Reifeprozess? Und vielleicht machst du uns mal einmal erklären, so wie so die Abläufe sind.
Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten ja, der erste Schritt, den haben wir ja jetzt ausführlich besprochen, das ist die Auswahl der Rohware. Das tun wir im Moment bei 3 verschiedenen Lieferanten. Wir haben auch 3 unterschiedliche Linien aktuell im Hause. Und dann wird der Schinken weggesalzen, also hat den Erstkontakt in seinem Leben zu Salz. Und Wegsalzen nennen wir das, frisches Wegsalzen. Das ist dann Tag 1, an dem wird oben das Eisbein vollgestopft. Oder nicht ganz voll, aber es kommt Salz oben ins Eisbein. Da ist der Schinken zwischen Pape und Blume ja am dicksten, damit er auch vernünftig durchbrennt. Das Wichtige ist, dass das Salz relativ schnell auch bis in die Mitte.
Also es geht dann richtig ins Innere rein.
Es geht ja jetzt nicht super tief. Also ja. Man muss da auch aufpassen, dass man nicht zu doll stopft. Dann verletzt man nämlich eventuell die Blume oder Pape. Da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl vonnöten und wir stopfen halt eine gewisse Menge ins Eisbein. Das verbleibt die gesamte Zeit im Salz dann auch in dem Bein, damit er dort von innen ein bisschen unterstützt wird beim Durchbrennen. Und der Schinken wird äußerlich eingerieben, am ersten Tag relativ doll. Wenn ich Gäste habe, denen ich das dann mal zeigen darf, dann sage ich immer, guckt euch das an. Hier vorne sieht der Schinken aus, als hätte es gerade geschneit. Also vorne die ersten 1-2 Wochen, da sieht man noch richtig viel Salz auch.
Was für ein Salz wird da benutzt?
Wir arbeiten mit Luisenhaller Salz aus Göttingen, aus der einzigen Saline in Europa, die noch Pfannensalz produziert.
Okay, das heißt, die kochen das richtig. Heißt das
Pfannensalz? Das wird in Pfannen, in großen Pfannen erwärmt. Ich war nicht in der Produktion, aber ich habe mir mal vor gut 15, 16 Jahren mal die Katakomben dieser Saline angucken dürfen. Ja. Also da, wo das Salz unten im Wasser letztendlich, da standen wir oberhalb dieser alten, weiß ich nicht, das war so alte Eiche und es war unglaublich. Und da haben wir dann diese uralten Gemäuer begucken können. Das kann man auch besichtigen. Und ja, irgendwann haben wir dann angefangen, mit denen auch zu arbeiten. Also wir verwenden das als auch übrigens privat zum Köcheln.
Ja, mittlerweile. Okay, aber das ist ja so, ne, wie beim Rotwein. Ne? Den Rotwein, den man trinkt, den soll man auch zum Kochen benutzen.
Genau.
Ne? Und man soll ja nicht irgendwie...
Gibt es halt Leute, die damit ihren Käse schmieren. Und also es findet immer mehr Freunde, was die Verwertung angeht. Ja. Auch weil es ein deutsches Urprodukt ist.
Ja.
Gut, dann sind wir, also der Schinken liegt insgesamt 7 bis 8 Wochen im Salz. Die kleineren Schinken brauchen manchmal nur 7 Wochen zum Durchbrennen, aber der Schnitt liegt eigentlich bei 8 Wochen. Und jede Woche wird der Schinken, also wir holen ja am Ende des Salzraums immer eine Wochencharge raus.
Ja, ja.
Das, was wir in der Woche verkaufen, dann muss man sich das vorstellen, dann entsteht da eine Lücke. Und dann wandern die anderen 8 Stapel eine Nummer weiter. Und währenddessen wir jetzt, sage ich mal, den 7. auf den 8. Stapel packen, wird der Schinken vorsichtig nachgesalzen.
Okay, aber ist so ein bisschen wie beim Käsewenden, ne? Der Käse,
ja, oder? Es sind Ähnlichkeiten. Gewichte sind teilweise ähnlich. Also es gibt schwerere Käse, es gibt aber auch ganz schön schwere Schinken. Wir haben jetzt eher überwiegend kleinere Schinken. Aber man kann das vergleichen. Vor allen Dingen ist es ja so, dass das Produkt die meiste Zeit eigentlich mit sich alleine im Dunkeln ist und ganz gemütlich vor sich hin reift. Und am Ende, um das jetzt kurz nochmal ganz zu beantworten, am Ende dieser Phase wird der Schinken dann noch abgewaschen. Also so ein bisschen die Lagerrückstände, die sich auf dem Produkt gebildet haben, die werden abgewaschen und auch das restliche Salz aus dem Bein oben wird rausgespült. Und dann steht der Schinken in der Tat eine Nacht oder ungefähr 48 Stunden unter Wasser. Und das Wasser ist nicht dazu da, dem Schinken wieder ein frisches Gewicht zu geben, sondern das Wasser dient dazu, diese äußere Salzschicht, weil wir ja jede Woche mit der Hand von außen auf das Produkt Salz aufgeben, diesen Randbereich wieder ein wenig zu entsalzen. Das Wasser zieht also so ein bisschen Salz raus. Dann stehen die Schinken noch eine Nacht trocken und dann beginnen wir mit den Räuchern. Und das ist ein Prozess, der hat sich verändert in den letzten, also wenn ich gefragt werde, dann sage ich eigentlich auch immer, dass wir beim Räuchern auch immer noch am meisten üben. Das ist ja ähnlich wie beim
Garen und Kochen. Nach 40 Jahren noch.
Ja, wir haben jetzt in der Umstellung von den großen Saunen auf die kleinen Schweineschinken haben wir nochmal so viel gelernt, das hätte ich selbst persönlich nicht für möglich gehalten. Also wir haben auch wieder Fehler machen dürfen und wir haben gemerkt, dass wir kleine Schinken früher immer viel zu doll geräuchert haben. Die waren uns dann auf der Zunge zu kräftig und zu trocken. Und dann hat man immer gleich dieses Empfinden, dass ein Produkt eigentlich auch zu salzig ist. Und das ist ja das, was wir hier versuchen, als das Allerwichtigste anzusehen, dass ein Produkt A auf der Zunge zergeht, dabei natürlich eine gewisse Rauchnote hinterlässt, aber auch nicht, auf keinen Fall darf Salz in irgendeiner Form unangenehm spürbar sein. Mhm. Das ist so unsere persönliche Meinung.
Und wie lange ist der dann im Rauch?
Im Rauch ist der Schinken, also Rauch und Trocknung ist so ein Vorgang, das ist jetzt mittlerweile in der Tat nur noch eine Woche.
Nur noch eine Woche?
In Schleswig-Holstein würde ich dafür wahrscheinlich auf dem Marktplatz erschossen werden. Aber wir haben mal einen Ausrutscher gehabt. Und zwar haben wir früher auch ein reines Kaltrauchverfahren gehabt und haben eigentlich über 2 Wochen, manchmal 3 Wochen geräuchert. Das ist so ein bisschen bei uns hier im Gebäude auch abhängig von der Witterung aus. Und wenn wir draußen einen sehr hohen Niederschlag haben, dann braucht das Produkt auch, wenn wir im Gebäude räuchern, einfach länger, um Feuchtigkeit abzugeben und zu verlieren. Und dabei geht es ja auch beim Räuchern. Und wir hatten dann mal einen Ausrutscher mit einem Erstrauch. Da haben wir früher immer einmal kurz geschwitzt, also den Rauch etwas wärmer werden lassen und haben dann kalt nachgeräuchert über teilweise wirklich 14 Tage. Und dann hatten wir einen Rauch, der uns ausgerutscht ist in der Temperatur. Und da haben wir eigentlich gedacht, dass wir die Schinken alle in die Tonne treten können. Und dann waren die, ich darf ja eigentlich gar nicht so viel erzählen, dann waren die besser als je zuvor. Und an diesem Verfahren... Und
ihr konntet das auf jeden Fall auch rekonstruieren, was ihr falsch
oder anders gemacht habt. Ja, wir konnten es bedingt rekonstruieren. Wir haben dann aber angefangen, irgendwie intuitiv, jetzt auch gar nicht mit so viel... Ja, ich war nie Stratege zum Beispiel. Ich habe meine Dinge irgendwie immer mit dem Bauch und mit meinem Gefühl und den Händen, den Augen, der Nase, dem Mund natürlich auch bei Schinken entschieden. Und dann haben wir irgendwie angefangen, unser Räucherverfahren ein bisschen zu verändern. Und weil der Schinken wirklich, dadurch, dass er ohne Störung verlief, also wir haben den Schinken in diesem Rauchvorgang nicht unterbrochen, dadurch haben wir irgendwie ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Und an diesem, Räuchern basteln wir immer noch so ein bisschen. Das hat sich jetzt auch nochmal verändert von der Sau aufs Schwein. Natürlich ist ja auch logisch, also jetzt, wenn man drüber nachdenkt hinterher, ein kleiner Schinken braucht natürlich weniger Salz. Und natürlich auch weniger Rauch und vielleicht auch ein bisschen weniger Temperatur. Und das ist so ein ständiges Spielchen. Das kriegt natürlich nach im Außen eigentlich keiner wirklich mit. Aber wir sind da, man wundert sich manchmal über 2 oder 3 Grad zu viel oder zu wenig Temperatur über eine gewisse Zeit. Das hat dann sofort schon Auswirkungen. Und das ist genau das, woran wir versuchen, einfach noch zu feilen.
Ja, oder wie du sagst, nicht? Wenn die Witterungsbedingungen genau unterschiedlich sind, dass ihr das anpasst, da ist ja ganz, ganz viel Erfahrung dabei.
Das ist halt definitiv Fingerspitzengefühl. Wir arbeiten hier eigentlich auch nach Fingerspitzengefühl. Wir haben jetzt in den letzten Jahren angefangen, uns auch mal so ein paar Sachen aufzuschreiben. Menschen aus der Industrie würden sich wahrscheinlich totlachen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Aber bei euch ist eher Zunge, Bauch statt vorne.
Wir machen ja genau Auge, Zunge, Bauch, also so ein komisches Dreieck. Und toi, 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 das hat ganz gut geklappt bis dato. Wir werden jetzt auch im Background, auch im Backoffice, weil wir es ja auch teilweise müssen.
Ihr benutzt auch schon solche internationalen Ausdrücke.
Wir sind jetzt auch schon einigermaßen fortschrittlich. Aber wir haben schon durchaus immer noch Bereiche, wo wir üben dürfen und auch noch dazulernen.
Aber das ist doch das, was es ausmacht, oder?
Das ist definitiv das, was es ausmacht. Vor allen Dingen, wenn es rein um die Produktqualität geht. Das ist natürlich, also als ich meine Lieblingslinie zum Beispiel von einem halben Jahr vor mir liegen sah, also ich spreche jetzt von einem rohen Schinken, da ging für mich das Spiel nochmal ganz neu los.
Gibt es da so richtige Glücksmomente bei dir?
Ja, definitiv.
Ja?
Definitiv.
Aber man sagt, es tut einem ja auch fast schon leid, Produkt zu sagen, weil das so schon so ein bisschen weiter weggerückt, ne? So eigentlich so.
Ja.
So, das wird so sachlich, aber eigentlich ist es ja eine ganz, ganz emotionale Geschichte.
Es ist, also ich betreibe das Ganze doch ziemlich emotional, glaube ich. So arbeiten wir hier, so führe ich. Das ist in vielen Bereichen, ob nun mit der Kundschaft oder fürs Produkt oder im Erlebnis um uns herum, ist das oft toll, etwas emotional aufzuladen und auch zu bespielen. Wenn es um den emotionalen Moment geht, in dem Moment, wo zum Beispiel ein Kunde vor mir steht und eine Scheibe Schinken von uns probiert, der ihn vielleicht vorher noch nicht probiert hat, und der dann Sachen zu mir sagt, für so einen kurzen Moment aufhört zu reden und dann halt einfach so endlos begeistert ist, ich verliere gerade wieder so ein bisschen die Stimme, dann ist das wirklich der Moment, für den ich morgens aufstehe.
Aber das ist doch das Schönste, was man haben kann. Ich mache hier gleich mit. Ich bin auch ganz ergriffen. Ja. Wir durften ihn ja eben probieren. Und es ist wirklich, also ich fand es auch ein komplett anderes Erlebnis als mein Schinkenerlebnis, das ich sonst habe. Weil sonst esse ich ihn auch nie so fein geschnitten, so zart. Und der entwickelt ja ein ganz anderes, also die Textur ist erstmal ganz anderes und das Aroma ist ja ein ganz anderes. Es ist ja, ich weiß gar nicht, die Oberfläche ist viel größer und dadurch kann viel, viel mehr passieren, nicht, mit dem Produkt.
Das stimmt. Also es ist leider auch so, dass das, was das Produkt eigentlich kann, dass das oft nicht abgerufen wird im Fachhandel. Mhm. Und nicht umsonst sind wir hier um einiges teurer als unsere Mitbewerber vor der Haustür, weil ich immer behaupte, keiner in Deutschland geht mit Schinken so gut um, wie wir das hier tun. Und der Kunde bekommt hier bei uns im Hause auch genau das, was er haben möchte und auch genau nach seinen Wünschen zubereitet. Bei uns wird jeder Kunde persönlich bedient. Bei uns gibt es auch gerne mal 20 bis zu 60 Minuten Wartezeit zu den Feiertagen wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Da wundert man sich, dass die Leute dann noch in der Schlange wirklich stehen und warten. Und natürlich, wenn jetzt nicht unbedingt gerade Corona ist, dann werden die von uns auch, wir machen denen die Wartezeit dann auch relativ nett oder lecker. Das ist ja auch eine Sache, die man leider heute nicht so oft erlebt. Aber wenn man das richtige Handwerkzeug hat und so viel Spaß daran hat wie wir, dann kann auch ein deutscher Schinken in der Tat ziemlich unterschiedliche und durchaus positive und begeisterte Reaktionen hervorrufen. Und das ist einfach, das ist dann eigentlich der Beifall.
Aber steht denn so der geräucherte Schinken eigentlich immer dem luftgetrockneten noch nach oder ist das eher eine, so eine Glaubensfrage?
Also wir haben beides im Hause. Wir haben einen San Daniele bei uns im Laden. Ich habe es mit höchster Liebe aus dem Zillertal zum Frühstück einen unglaublich guten Speck, den ich im Urlaub, mein bester Freund hat da eine Hütte und dann habe ich im Urlaub irgendwann mal einen Speck mitgebracht, den man mir gar nicht verkaufen wollte. Und dann hat es weitere 3 Jahre gedauert. Da bin ich gleich am zweiten Tag in diese kleine Metzgerei gefahren und habe dem dortigen Inhaber gesagt, ich bin jetzt eine Woche da und ich verlasse das Tal nur wieder mit Speck. Ich fahre nicht wieder ohne deinen Speck und ich wollte 40 Kilo haben und bin dann eine Woche später mit 20 Kilo wieder aus dem Zillertal entflohen und seitdem dürfen wir unter anderem auch Zillertaler Speck verkaufen. So, deine eingehende Frage, was hast du?
Luftgetrocknet gegen Geräucher. Glaubensfrage.
Ist natürlich, also ich persönlich liebe luftgetrocknete Schinken. Ich habe, für mich ist das, wenn ich für den Laden unten ein St. Daniele putzen darf, dann ist das für mich so ein Moment, ich brauche dafür ganz locker, bis ich den richtig hübsch werde. Ich habe zwischen 10 und 15 Minuten. Natürlich auch, weil ich am Messer nicht mehr ganz so routiniert bin, wie ich es mal war. Aber auch, weil ich das mit einer Hingabe betreibe und mich dieses, wenn du was Gutes in den Händen hast und das dann vielleicht auch erkennst, dann möchtest du doch genauso viel da rausholen, auch aus einem Produkt, was ein anderer Mensch mit viel Liebe hergestellt hat. Da möchte ich doch denn das Gleiche erzielen wie fürs eigene Produkt. Und das hat dann auch, das hat fast was Meditatives. Und diese Liebe zum Produkt oder die Liebe zu unserem Beruf, die habe ich vor weit über 20 Jahren von meinem persönlichen Mentor gelernt und erleben dürfen. Und darum geht es eigentlich im großen Spiel mit den Lebensmitteln. Es ist, wenn man mich fragt, und ich bediene ja nur ein ganz kleines Feld, aber es ist der Beruf mit den größten Möglichkeiten, sich zu bespaßen, weil es so viele schöne Kulturen und Regionen und Besonderheiten gibt. Und dann gibt es in der Region ein tolles Brot oder einen schönen Wein oder was weiß ich, kurz vor den Alpen, einen der besten Käse überhaupt.
Und das ist ja auch eins der schönsten Themen, über die man reden kann. Ne? Richtig. Also Wetter Talk muss man nicht unbedingt haben. Davor sollte eigentlich der Genuss-Talk kommen.
Der Genuss-Talk.
Ja? Ja. Und das ist ja irgendwie bei uns, stelle ich auch immer wieder fest, in Deutschland ist es natürlich auch so weniger ausgeprägt als in südlicheren Ländern, wo man sich ganz anders damit beschäftigt. Wie ist es denn bei dir, wenn du siehst, dass einer, ich sag mal, dein Schinken so einfach so weg ist und ja, dem nicht die Wertschätzung entgegenbringen. Ja, gut, bist du da beleidigt?
Nein, ach Quatsch, du kannst ja nun nicht jedem Menschen die gleiche Hingabe wünschen. Also es gibt auch Situationen, wo ich halt beim Essen vielleicht nicht das mitkriege. Das weiß man doch von sich selber, was das Produkt eigentlich verdient hat, wenn man stressbedingt zu viel oder auch zu schnell ist. Aber wenn man die Muße und die Zeit hat und dann auch die Besinnung für den Moment, dann ist es definitiv so, dann ist halt wirklich, ja, dann kannst du so schöne Dinge erleben. Und natürlich ist das Gegenüber sehr wichtig. Und da habe ich sehr viele nette Stunden mit unserem gemeinsamen Käsefreund verbracht und meistens.
Den wir hier ja auch schon im Interview hatten, genau, Thomas Breckle von Jamai.
Genau.
Ja. Also ihr kennt euch, aber ihr kennt euch aber nicht über, ich sag jetzt mal, das Produkt, sondern ihr habt euch so irgendwie mal.
Ja, wir sind uns hier in Hamburg über die Füße gelaufen. Ich will hier eigentlich gar nicht erzählen, wie das genau kam, aber ich habe dann irgendwann meinen ersten Urlaub im Allgäu gemacht und dann habe ich nur beschlossen, dass ich den Kamerad weiter betreue und seitdem sind wir ziemlich dicke Freunde und natürlich sind unsere Treffen immer begleitet von wunderbarstem Essen. Wir haben jetzt letzten Freitag, durfte ich auf meiner Süddeutschland-Tour dann noch im Allgäu kurz anhalten und Freitagabend gab es dann unsere beliebte Spargelnudel. Also wir haben nicht mit Schinken angespargelt, sondern mit einer Spargelspaghetti und ganz simpel noch eine Petersilie dazu und einen guten Bergkäse drüber und dann gab es ein Glas Weißwein und dann braucht es für den Moment auch nicht mehr.
Es kann so einfach sein.
Aber auch nicht weniger.
Und ja, jetzt hast du die Vorlage natürlich gegeben. Und wie genieße ich am besten euren Schinken?
Ich finde, das ist ein bisschen eine Jahreszeiten- und auch eine Tagesfrage. Es gibt Momente, da habe ich Bock manchmal morgens wirklich auf ein ordinäres Schinkenbrötchen mit einer guten Butter. Das sind aber das geht gut, aber öfter ist es so, dass es eigentlich bei mir mittags oder abends dazu kommt, dass man dann klassisch mit einer Scheibe Schwarzbrot, einer guten Butter, am besten natürlich die Allgäuer Butter, die Fassbutter von Jamai. Das ist natürlich der Gipfel des Ganzen. Und dann eine gute Gurke dazu und ein kleines Helles. Und dann ist eigentlich, und vor allen Dingen, du kriegst damit jeden hinterm Ofen vor.
Weißt du, was mir gerade ist? Ja, absolut, Christo, das weißt du, was mir gerade einfällt? Früher gab es doch in jeder Gaststätte ein Schinkenbrot auf der Karte. Ja. Immer. Ja. Oder Mettwurstbrot. Ja. Konntest du immer wechseln. Ja. Konntest du ja immer überlegen. Gibt's nicht mehr, oder? Es gibt die Gaststätten gar nicht mehr. Es gibt die
vielleicht schmecken die Eier nicht mehr so gut wie früher.
Nee, ich meine jetzt auch ein pures
Schinkenbrot. Ja, das Problem ist immer, ich habe eine ganze Zeit lang zum Beispiel, ich liebe es, Parmaschinken zu essen, wenn die Melone schmeckt. Also auch gerne mal als Vorspeise. Ich habe relativ, nach einer kurzen Testphase von 1-2 Jahren, habe ich dann irgendwann das Ganze begraben in der Gastronomie, weil es in der Gastronomie da schon zu Problemen führt, einen richtig guten Parmaschinken A einzukaufen vom Preis her und B dann auch noch hauchdünn aufzuschneiden. Und dann schmeckt die Melone ja heutzutage auch in der Regel, wenn man Glück hat, wie Gurke. Und dann kann man es auch gleich sein lassen. Also es ist halt immer, Handwerkszeug ist wichtig, der Moment ist wichtig. Und ich glaube, du spürst dann, was du brauchst und wie du den Schinken brauchst. Das ist dann, oder jetzt Spargel und Schinken. Ich esse aktuell noch Kartoffeln aus Dithmarschen aus dem letzten, und da hat neulich bei ein paar kleinen Filmchen, die wir mit Stefan gedreht haben, habe ich gesagt, die Kartoffel bringe ich mit.
Du meinst Stefan Paul?
Ich meine Stefan Paul. Ja,
dankbar für die ganze Namensnennung, den wir ja auch neulich...
Stefan meinte dann nur, sag mal, die Kartoffel ist doch nicht von dieser Welt. Da hat der Bauer doch Kurkuma zugefüttert. Die war so goldgelb noch und die hat so einen unglaublich guten Geschmack aufgrund des Bodens in Dithmarschen. Und wenn du dann noch ein bisschen Butter hast und ein Flöckchen Salz und dann taufrisch gestochenen Spargel hier vom Nachbarn... Und dann hauchdünnen Schinken, der vielleicht 20, 30 Minuten vorher die Raumtemperatur entwickeln konnte, dann brauchst du nichts mehr. Dann kommt da auch ganz lange nichts. Das ist meine persönliche Meinung und es ist für viele Menschen wahrscheinlich auch verbunden mit den Frühlingsgefühlen, die jetzt um diese Jahreszeit auftauchen. Natürlich der Sonne, die uns auch wieder zu Freude und Kräften hilft. Und das ist einfach, ich könnte mir ein Frühjahr ohne dieses Gemüse gar nicht vorstellen.
Nee,
und wir wären auch nicht, wir wären definitiv ohne Spargel nicht existent.
Das musst du mal erklären.
Du, das ist relativ schnell erklärt, weil wir 50% unseres Jahresumsatzes in der Spargelzeit machen.
Ja?
In den Monaten März, April, Mai und Juni. Das ist ja im März beginnt es mit ausländischem Spargel. Da müssen wir jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Aber die in den Großstädten, wenn das Wetter passt und der Cappuccino an der Hauswand in der Sonne schon schmeckt, dann fängt man in der Großstadt an, Spargel zu essen. Also das ist dann irgendwann Mitte, Ende März, wenn es gut läuft. April kommt der totale Durchbruch dann natürlich mit dem Deutschen, mit der deutschen Ernte. Und das war ja letztes Jahr ein Riesenfiasko, als keiner wusste, wer denn diesen Spargel aus den Böden ziehen sollte. Trotzdem ist es ja dann relativ doch glimpflich und gut durchgelaufen. Und im Frühjahr entsteht so eine Lust. Und die Lust ist, die nach meiner Meinung ist, auf draußen sein, auf gutes Wetter, auf dieses Gemüse und einfach auf Lebensfreude. Und Das ist doch auch mit die schönste Jahreszeit im Jahr. Das ist ja so, als ob du ein junges Fohlen rausgibst auf die Weide oder junge Tiere.
Ich empfinde das auch so. Und ich fühle mich auch immer wie ein junges Fohlen.
Und dann, sind einfach Momente, die gehören dazu wie das Atmen. Und wir haben halt dort den höchsten Umsatz. Und unsere Produktion ist mittlerweile viel zu aufwendig und zu teuer. Wir könnten von den anderen Monaten definitiv nicht leben.
Okay, ja. Wo bekommt man denn euren Schinken überall?
Also das ist relativ einfach abzubilden. Man kann sich übers Internet einwählen mit der Postleitzahl. Dann kriegt man Empfehlungen in seiner Region. Generell liegen wir da, wo man ein bisschen mehr Spaß hat mit Lebensmitteln. Unser Schinken gehört dann auch zumindest in Deutschland zu den teuersten Schinken.
Ins Oberregal.
Wir sind halt seit 10, 15 Jahren der teuerste deutsche Produzent für Kartenschinken. War auch ein klares Ziel, also war auch, weil das letztendlich auch den Druck auf die Qualität erhöht. Und wir bedienen noch den deutschen Feinkosthandel. Der zeichnet sich leider überwiegend in Süddeutschland ab. Da sind wir hier oben im Norden ja etwas dünn besiedelt mittlerweile. Und ja, ansonsten sind selbstgeführte Edekaner heutzutage ein sehr ernstzunehmender Handelspartner, weil die gewisse Dinge dann doch anders gemacht haben als kleinere Mitbewerber, nämlich sich den Spezialitäten etwas offener zu widmen und das zu versuchen, auch wenn die letztendlich auch viele nur an der Oberfläche kratzen und das Spiel nicht zu Ende spielen. Das ist das, was ich hier oben in Norddeutschland immer so ein bisschen verurteile. Ohne meinen Hamburger Kunden jetzt hier auf den Schlips treten zu wollen, gibt es definitiv im Süden mehr Menschen, die dieses Spiel in Perfektion auch ja, beherrschen. Mhm. Und es liegt natürlich dann auch wie immer am Einkommen und auch ein bisschen am Endverbraucher, an der Esskultur. Kann natürlich auch sein, dass die Kameraden im Süden, die fahren ja eher mal nach Mailand, nach Bozen,
ja,
an den Gardasee und erleben dort natürlich die italienische oder auch um die Ecke die französische Esskultur eher, als wenn wir, ja, also vor 10 Jahren bin ich noch nicht nach Dänemark gefahren zum Essen, das kann man ja heute auch machen. Essen steht bei uns ja nicht ganz oben auf der Werteskala. Was sich zum Glück verändert, das muss man auch ganz klar sagen, es wächst ja genug junges Fleisch nach, was die Alten, die es noch können, auch fordert. Und ich glaube, dass da eine ganz gute Community entsteht. Das ist zumindest mein Wunsch. Unterstützt natürlich von den Köchen, muss man auch ganz klar sagen.
Beliefert ihr die Gastronomie im größeren Umfang oder ist das?
Ich war lange, ich sag das hier jetzt mal so, wie es war, ich war Gastrohasser früher.
Okay, ja, das ist auch mal ein Statement.
Relativ einfach, die Gastronomie hat wenig Menge gedreht und was noch viel schlimmer war, sie haben eigentlich auch ganz bescheiden bezahlt. Also der Preis steht bei uns immer fest. Da spielen wir das Klavier, das ist ganz klar. Aber es kann ja nicht sein, dass du 2 oder 3 Monate auf dein Geld wartest. Insofern habe ich mich in der Gastronomie nie wirklich ausgetobt. Das kommt mir jetzt natürlich gerade zugute. Aber ich habe natürlich gerade hier um Hamburg eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde, was das eigene Produkt angeht. Unter anderem auch, weil ich vor 15, 16 Jahren einen Anspargeln in Hamburg ins Leben gerufen habe. Und ja, wir haben so eine kleine Gemeinde, die mittlerweile in der Gastronomie recht gut Schinken verkauft und die sind auch pünktlich wie alle anderen bezahlt. Mhm. Und dann fängt das Spiel auch an, Spaß zu machen und rund zu werden.
Aber auch da hat sich das, glaube ich, ein bisschen verändert. Hm?
Ja, definitiv. Muss man auch
sehen, dass da ein Wandel ist.
Also in der Gastroszene ist garantiert ein Wandel und finde ich, der war auch dringend notwendig.
Absolut.
Und der läuft ja auch schon ein paar Jahre. Da sind natürlich, tun uns die jungen Wilden auch gut. Und auch wenn ich das genieße, zwischendurch noch mal in so ein gut geführtes, typisch deutsches Restaurant zu gehen oder meinen guten Gasthof zu betreten. Die werden ja auch
von anders. Von denen es auch nicht mehr so viele gibt, ne?
Ja, aber es gibt schon noch ein paar. Ich habe hier so einen Lieblingsgasthof draußen in Olsen, in der Heide hier draußen. Den macht eine junge Frau und die hat so viel Herzblut in diesen Hof gegeben oder in diese Gastwirtschaft. Und da bringt es so viel Spaß, essen zu gehen. Also auch, weil du auch so. Das Menscheln gehört halt irgendwie heute noch wieder oder inzwischen mehr dazu. Und das ist ja auch das, was aktuell gerade fehlt, also mir zumindest, sehr. Und da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen. Also ich bin froh und dankbar, dass ich mich im Job gut beschäftigen kann. Ich möchte aktuell jetzt nicht nur zu Hause sitzen.
Nee. Und wie du sagst, da du die Gastronomie nicht im großen Umfang belieferst, hast du da natürlich auch keine starken Einbußen gehabt. Ja. Wie war denn sonst das Konsumverhalten? Ich meine, ich glaube, weil wir gerade bei den Vertriebswegen waren, ein Online-Shop startet jetzt bei euch, also auch damit unsere Hörer euch dann auch euren Schinken dann auch aus Süddeutschland bestellen können, wenn sie denn nicht irgendwo ein Feinkostgeschäft in der Nähe haben.
Genau, also wir müssen jetzt, also es gibt so ein paar Gründe, warum ich jetzt mich habe breitschlagen lassen, dass wir im Kleinen selber direkt verkaufen. Der eine Grund ist, dass wir in der Branche ein Riesenproblem haben. Es gibt ziemlich schweren Nachwuchs hinter der Theke. Das merkt man relativ schnell, wenn man dann wirklich mal Fragen stellt zum Produkt. Und Man hat einfach verschlafen. Der deutsche Facheinzelhandel hat definitiv die letzten, ich würde mal sagen, die letzten 30, 40 Jahre verpennt, unseren Beruf sowohl vom Themenumfeld über die Bildung und Fortbildung als auch über das Gehalt und Arbeitszeiten sexy zu halten. Ja. Der Job ist nicht sexy. Man verdient viel zu wenig. Man arbeitet viel und körperlich. Und es wird diese, nur zu wenige Menschen vermitteln diese Leidenschaft, die so wichtig ist für unseren Beruf, dass du auch Lust hast, morgens um 4 oder 5 aufzustehen oder mitten in der Nacht, um zum Gemüsegroßmarkt zu fahren. Das tun ja wirklich wenige Menschen und die Jungen wollen das in Teilen auch nicht mehr. Ist aber ja auch kein Wunder, wenn du da nicht positiv rangeführt wirst, wie soll da etwas entstehen? Also wie soll da ein Keim kommen? Und das ist ein Problem. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Kanal, weil die Umsätze ja auch schwinden. Es wird weniger Fleisch gegessen, ganz besonders Schweinefleisch. Da bin ich definitiv dafür, dass das auch noch weiter runtergeht. Wir müssen umdenken. Michael Käfer hat, glaube ich, im letzten Jahr zitiert, dass Fleisch zur Beilage werden muss. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht auch mal aufschreiben. Es ist ein Teller, den man heute anrichtet. Wenn da ein Stück Fleisch dabei ist, sieht er definitiv immer noch anders aus. Da ist nach wie vor ist das Gemüse die Beilage. Ja. Und das muss sich verändern, auch im Blick auf das Tier. Und ich brauche keine 10 Scheiben Schinken zum Schwarzbrot, sondern 2, 3 hauchdünne und die dann aber in einer exorbitant guten und leckeren Qualität. Und da muss einfach ein Prozess stattfinden. Und also die Branche hinkt hinterher, was Nachwuchs angeht. Und du hast auch noch gefragt.
Wir waren beim Online-Shop.
Wir waren eigentlich beim Online-Shop.
Dass du dich hast breitschlagen lassen.
Und auch bei Corona. Und ja, also wir starten jetzt.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall und werden mal Testkäufe machen.
Ja, gerne.
Henning, deine Leidenschaft, ne? Wann wurde die denn geweckt? Also für die Kulinarik, für guten Schinken, für gutes Essen.
Jetzt wird schon wieder so emotional.
Du bist ja, also du bist ja quasi in einem Schinkenhaushalt aufgewachsen.
Genau, ich bin 1964 geboren und zu der Zeit, mein Vater hat sich 1962 selbstständig gemacht, damals mit einem Laden in Winterhude, nämlich in der Zimmerstraße.
Ach.
Da war er 1 oder 2 Jahre, zog dann um in die Beringstraße. Ich meine 63, dann bin ich 64 geboren, irgendwann, als ich dann laufen konnte und nach Muttermilch und Brei wahrscheinlich dann irgendwann auch mal ins erste Schinkenbrötchen gebissen habe, wahrscheinlich mit irgendwas zwischen 1 und 2 Jahren. Ich hatte eigentlich gar keine andere Chance, was irgendwas anderes zu erlernen. Also mich hat Schinken eigentlich in jungen Jahren schon verfolgt. Wenn meine Eltern in den Urlaub fuhren und uns nicht dabei haben wollten, dann wurden wir in einem Bollerwagen mit einem ganzen Schinken, der zwischen mir und meiner Schwester lag, in Itzehoe bei der Verwandtschaft abgegeben. Das war dann quasi der Schinken, war dann das Debutat.
Die Mitgift, wollte
genau, die Mitgift, also quasi die Nahrung für die nächsten 2 bis 4 Wochen. Und ja, also Schinken stand irgendwie, wie immer, ich habe wahrscheinlich auch immer nach Schinken gerochen. Und bei uns war es auch klassisch so, das war es nicht so, dass meine Mutter mir und meiner Schwester oder meiner Schwester und mir die Schinkenbrote oder die Pausenbrote geschmiert hat. Wir wurden runtergeschickt in den Laden und dann hat mein Vater uns die Pausenstulle gemacht. Und wir durften uns im Laden aussuchen, was wir haben wollen. Und wir sind groß geworden mit loser Milch noch aus der, ich glaube, 30-Liter-Kanne. Die stand jeden Morgen frisch im Kühlraum. Ja. Kann. Da wurde der Schlauch reingehängt, dann ging der Schlauch durch die Wand zur Handpumpe. Und die Kundinnen kamen mit ihren, ich glaube, Liter Glasflaschen und lose Butter. Das war früher auch selbstverständlich. Das war meine Kindheit. Also wir haben ich konnte diesen Lebensmitteln eigentlich auch nie wirklich entfliehen. Und ich habe immer gerne gegessen, die letzten 10, 20 Jahre richtig gut, also auch qualitativ sehr gut und wie man sieht auch ein bisschen zu viel. Man sieht mich ja zum Glück heute hier so nicht. Ja, und irgendwann bin ich dann in die Schinken gerutscht. Mein Vater hat dann das Schinken salzen und räuchern erlernt und ich wollte eigentlich in die Zahntechnik, das war aber auch nur von kurzer Dauer und bin dann über den Hamburger Schlachthof letztendlich dann doch relativ schnell hier gelandet. Und darf jetzt ich bin hier im Unternehmen für Geld seit Januar 90.
Das ist auch ein schöner Ausdruck. Ich bin hier im Unternehmen
für Geld, ja, für ein Gehalt. Ich beziehe hier ein Gehalt. Und ich habe natürlich mit 11 Jahren, ging das los. Mit 11 Jahren hat mein Vater, als ich 11 war, hat er die Räucherei eröffnet. Und ich bin meistens nach der Schule nach Haus gefahren, habe was gegessen. Und dann habe ich mir mein Fahrrad genommen und den Tornister erstmal in die Ecke gestellt und bin in die Räucherei gefahren und habe mit kleinen Arbeiten angefangen, hier so ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich mehr im Weg rumgestanden, aber ich habe auf alle Fälle seitdem eigentlich Vollkontakt.
Vollkontakt. Dann wird man das auch nicht wieder los, oder?
Ja,
dann macht man also das bis zum Ende.
Ja, ich bin ja. Ich
oder hast du so irgendwie Hummeln im Arsch, dass du sagst, ich will noch mal was anderes machen?
Also es gibt zwischendurch die Gedanken. Wenn du jetzt mal zurückrechnest, ich bin 57, ich habe noch, das darf man gar nicht laut sagen, ich habe noch, was ist denn das? Ich habe noch 2,5 Jahre, dann bin ich 60. Ich habe neulich mal überlegt, 20 gute Sommer, dann bin ich schon fast 80. Und ich habe natürlich aufgrund meiner Persönlichkeit auch immer das Interesse, nochmal in andere Töpfe zu schauen. Ich glaube aber, dass ich hier noch eine ganze Weile zumindest im Background und für die Beatmung des Wesentlichen wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag oder das eine oder andere Jahr nach Hollenstedt fahren darf.
Du könntest doch auch gar nicht ohne, oder? Oder das, könntest du auch ohne deine Kunden?
Ja, das ist...
Die hast du ja wahrscheinlich auch schon teilweise Jahrzehnte.
Ich gehe auf meine zweite Reise mit meinem aktuellen Lieblingsschinken und da fahre ich wirklich Freunde an, die ich seit 25, 30 Jahren beliefere. Ich habe zum Beispiel einen Kunden in Krefeld, da habe ich neulich angerufen und habe gesagt, Jungs, ich bin am 12. bei euch und ich komme zwischen 17, 17.30, dann schneiden wir ein bisschen Schinken ab und dann möchte ich mit euch zu Hause Armut essen. Das ist natürlich, also das passiert, das haben die direkt abgenickt und das ist dann, das hat dann eigentlich nichts damit zu tun, dass du Kunden besuchst. Du besuchst eigentlich Freunde, die Spaß haben an deinem Produkt und das hat dann auch, ja, das hat auch mit Arbeit nicht wirklich was zu tun. Das ist dann einfach Spaß und Leidenschaft und in solchen Häusern kann ich relativ viel lernen, A, weil wir sie im Norden nur noch bedingt vorfinden und C, weil das auch Menschen sind, wo jetzt, es gibt noch ein paar in Deutschland, die es tatsächlich geschafft haben, die nächste Generation zu retten, also an die aktuell, sag ich mal, bummelig 30-Jährigen zu übergeben oder die Jungs mit und Mädchen mit an der Seite zu haben. Und da kann ich halt auch noch eine ganze Menge neue Dinge sehen, lernen und einfach nur, manchmal ist es auch schön, einfach nur zu beobachten und zu probieren.
Ja, zuzugucken und zu probieren. Probieren ist wichtig. Also wenn du auf Vertriebstournee gehst, haben wir jetzt gelernt, besuchst du größtenteils Freunde.
Ja, also in der Tat.
Das ist ja grandios, oder?
Ich war letzte Woche in München und in München hatte ich meinen Einstieg in die deutsche Feinkostszene.
Beim Käfer. Michael Käfer haben wir ja auch schon interviewt. Also ich meine, es sind ganz viele alte Bekannte hier von dir. Ja. Aber ihr seid auch irgendwie so eine Szene und hängt zusammen, ne?
Gut abgelenkt, ja. Mir fehlten gerade die Worte. Ja, das ist doch auch logisch. Es gibt natürlich, das kleine Handwerk, das kleine gute Handwerk angeht, das sind ja nur noch ein paar Hände voll über Deutschland verteilt. Und es ist eigentlich fast unumgänglich, dass sich die Jungs und Mädels, dass wir uns irgendwann über die Füße laufen oder treten und dass man dann auch ganz schnell Berührungspunkte hat und Leidenschaften austauscht und gegenseitig die Produkte verkostet und auch eine Begeisterung natürlich auch mitbringt für den anderen und das Tun des anderen. Wenn ich zum Beispiel, als ich das erste Mal in Kempten in diesen Reifekeller.
Bei den Jamais, meinst du?
Bei den Jamais, ja. Kam, das ist so. Das sind auch Dinge, die viele Menschen niemals erleben werden. Ich war mit Snorre auf dem Mountainbike. Snorre würde sagen, Mensch, jetzt flennt er schon wieder. Wir waren mit dem Mountainbike unterwegs und wir haben Käsereien besucht. Da wird die Milch, die Morgen- und die Abendmilch, die Abend- und die Morgenmilch, so rum, das ist ja rein logisch, noch über dem Kupferkessel warm gemacht. Und da habe ich Geschichten erlebt, die erzähle ich jetzt nicht, weil sie eh keiner glauben würde. Und sowas wird die Menschheit, das werden die meisten Menschen niemals sehen. Und das ist eigentlich der Ursprung deines Lebensmittels. Und
wenn du das so sagst, dann hat man ja irgendwie den Eindruck, dass wir alle teilweise von den Lebensmitteln viel zu weit weg sind. Dass wir eigentlich irgendwie so konsumieren und es zu uns nehmen und dass wir ja
ich sag mal so neudeutsch, die richtigen Provider brauchen wie dich, die einem sowas näher bringen. Und wenn ich das so übertrage, dann müsste ich mich ja eigentlich viel, viel mehr meiner freien Zeit oder meiner Zeit damit beschäftigen, wo kriege ich das richtig gute, tolle Produkt her, das einmal mit Liebe gemacht wurde und das ich dann auch ganz anders genießen kann.
Klar, das ist natürlich, ich denke mal, das ist in großen Teilen der Zeit geschuldet, in der wir alle leben. Das geht mir auch oft genauso, dass man für den Moment irgendwem oder irgendwas hinterher eilt oder meint, in diesem Zug der irrsinnigen Geschwindigkeit und der Technologie mitfahren zu müssen. Und wenn du oben in den Bergen unterwegs bist, ich kenne das, also ich, das ist für mich eigentlich das beste Beispiel. Und da ist ja nichts. Da bist du mitten in der Natur und dann erlebst du so persönliche Momente und natürlich ist da ganz viel Ruhe und mit denen du auch als Mensch aus der heutigen Zeit auch niemals rechnen würdest. Und das ist so, natürlich macht das was mit dir und es macht dich nachdenklich. Und ich habe mit Snorre auch oft über das nachgedacht, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich habe vor 5 Jahren auch angefangen zu erzählen, dass wir irgendwann weniger Schinken herstellen werden. Mhm. Weil ich auch in Teilen einfach noch ein bisschen besser werden möchte. Und ich habe immer hinter meinem Produkt gestanden, egal wann wir was produziert haben. Und wir haben immer viel Freude und Erfolg auch mit unserem Schinken gehabt und auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Und das alleine schon ist ja auch viel wert. Aber wir sind mittlerweile auch zwischendurch zu groß gewesen und es ist zu viel Unruhe hier. Und manchmal fehlt einfach in der heutigen Zeit die Besinnung für den Moment. Und vor allen Dingen, ja, eigentlich gerade dann, wenn du wirklich dich mit guten Lebensmitteln befasst, also spätestens dann solltest du versuchen, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und es nicht nur zur Nahrungsaufnahme wahrnehmen, sondern einfach, wenn du dann wirklich was Tolles auf deinem Teller hast, dann auch wirklich mal innehalten.
Aber du gibst dich ja nicht zufrieden damit, mit dem, was du hast, sondern du hast vorhin erzählt, ihr habt auch umgestellt oder ihr musstet auch zwangsläufig umstellen von Sauen auf Schweine.
Richtig.
Aber du hast dann ja auch dann nochmal was ganz anderes gefunden jetzt, glaube ich, was du sagtest.
Du sprichst von meinem absoluten Liebling und für mich war das einer der schönsten Tage in den letzten Jahren, war der 30. November 2020. Da habe ich nämlich das erste Mal ganz bewusst, da wirklich bewusst, die ersten Schinken probiert aus der Süßländerlinie, die wir vor 10, 12 Jahren schon mal zwischen den Händen hatten und damals aber die Dinger einfach, wir sagen immer, zu Tode geräuchert haben. Bei den Köchen heißt das zu Tode gebraten, zu Tode gekocht, was auch immer. Und die hatte ich im Sommer, Spätsommer 20, habe ich mich nochmal aufgemacht und habe nochmal nach den Schweinchen mit dem Süßländer Futter von Wilhelm Ahrens geguckt. Und
Das muss man, also Süßländer ist keine Rasse, Ernährungs...
Das ist die Fütterung. Die Fütterung. Und da geht es um super hochwertiges Schweinefutter. In der Haltung, da haben wir Sitz, also wir sind seitdem eine ganze Ecke weiter wieder zusammengerückt, weil die Schinken so unglaublich lecker sind. Und ich habe die in den Händen gehalten im Sommer. Und ich habe gesagt, so jetzt, wo wir so viel über das Herstellen noch mal lernen durften, was kleine Schinken angeht. Ich habe nämlich nicht daran geglaubt, dass wir unseren bekannten Geschmack, also das, was unseren Erfolg auch ausmacht, dass wir das in einen Schweineschinken transportieren können. Da habe ich selber am wenigsten dran geglaubt. Und wir haben es geschafft. Und wir haben es bei den Süßländern noch mal anders auf den Punkt gebracht. Und das ist auch genau der Schinken, mit dem ich aktuell gerade durch Deutschland
tue. Mit dem du auf Tournee
also,
gehst.
Ich bin quasi, ja, in der Musikszene wäre es eine Tournee. Für mich ist es eine Schinkentournee, was ich besuche bei Freunden. Ich suche mir die absoluten Freaks in Deutschland, weil es bei diesem Produkt mir definitiv ganz wichtig ist, wer diesen Schinken in den Händen hält. Weil da lasse ich nicht mit mir spielen, da gebe ich die Klaviatur vor und da möchte ich, dass der wirklich auch den Respekt bekommt, den wir daraus schmecken, weil das Produkt ist unglaublich.
Schmecke ich das sofort, ohne dass du mir sagst, das ist so und das ist so? Oder ich, muss ich dafür Fachmann sein?
Ich, also, Fachfrau. Wir sind ja auch mit dem Standardprodukt so weit vorne, dass das auf alle Fälle für den deutschen Durchschnittskonsumenten im Durchschnittsalltag, glaube ich, nicht spürbar ist. Wenn du dann aber wirklich Zeit hast und da mal nebeneinander genau hinspürst oder dann auch selber mal dir ein Stück davon mit nach Hause nimmst und mit dem Messer, wenn dein Messer das erste Mal vom Muskelfleisch übergeht in den Speck und du ein bisschen was von dem Arbeiten mit Lebensmitteln verstehst oder gerne kochst, dann spürst du einen Unterschied. Der Speck ist super kernig, wenn der Schinken ankommt. Das ist für mich der beste Speck, den ich je bearbeitet habe und vor allen Dingen auch je gegessen habe. Der hat eine Festigkeit, die einem jungen Tier überhaupt nicht, das passt eigentlich gar nicht zu einem so jungen Tier und das wird wirklich durch die Fütterung erzeugt. Und das Produkt bringt so viel, so wahnsinnig viel Spaß und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Da lasse ich erstmal auch keinen anderen ran, diesen Schinken an den Mann zu bringen oder an die Frau.
Das klingt sehr überzeugt. Nun habe ich gerade gehört von dir vorhin, dass er ausverkauft ist und wir ihn nicht probieren können. Es gibt ihn erst am Montag wieder. Aber da sind die Mengen wahrscheinlich auch wirklich...
Da sind in der Tat die Stückzahlen begrenzt.
Begrenzt.
Wir können maximal 80 bis 100 Schinken pro Woche bekommen. Und heute hatten wir eine... Ich weiß gar nicht, die Endmenge. Auf alle Fälle hatten wir etwas über 10 Schinken, die uns nicht gefallen haben. Und die gehen dann natürlich auch in so einer Linie konsequent
das heißt, da
wieder
wurde
an den Lieferanten zurück.
Da wurde die Sichtprobe gemacht? Oder wurde die
Sichtprobe gemacht.
Druckprobe, und sind, Geruchsprobe.
Die sind leider und durchgefallen. Und dann,
okay.
Der Schinken ist im Handel nachher 50% teurer. So, das heißt natürlich noch mal mehr Augenmerk auch in der Belieferung. Und da lassen wir gar nichts durchgehen. Ja.
Wir haben jetzt noch gar nicht von den Themen, wenn wir über Tiere sprechen und über auch speziell über Schweine, über Tierwohl und Biozertifikate gesprochen. Das ist ja sicherlich etwas, womit ihr auch ständig konfrontiert werdet.
Klar.
Wo kommt euer Schinken her? Wie werden die Schweine gehalten? Wie werden die gefüttert? Das haben wir jetzt gerade besprochen. Aber wie ist da deine Position?
Also ich bin, das muss ich auch immer wieder vorweg schicken, ich bin großen Außenhandelskaufmann. Schinken ist eine Leidenschaft geworden, die ich vielleicht ganz nett ausgebaut habe und wo ich mittlerweile in Deutschland auch eine gewisse Fachkompetenz habe. Mir fehlen oder fehlten tiefe Einblicke in die Landwirtschaft. Dieser Kreis schließt sich jetzt für mich gerade. Wir haben uns ja dort bedient auch immer mit Sauen, wo sich auch die Industrie letztendlich bedient. Warum auch immer, das war keine Taktik. Wir konnten die Geschichte vom Tier nicht erzählen, weil wir auch zu wenig wussten und wir haben sie auch nicht erzählt. Bei uns ging es immer los mit unseren Handgriffen, mit dem Aussuchen der guten Schinken. Und das haben wir immer, das habe ich perfektioniert bis ins Letzte. Und ich habe immer hinter dem stehen können, was ich produziert habe. So, und im Moment ist es aktuell so, ich lerne gerade, dass draußen viele Dinge passieren, weil der Mensch sie hören möchte, weil die Medien gute Storys daraus machen können und wo die Handwerker, also sprich die Landwirte oder auch die Erzeugergemeinschaften oder auch ein Schlachthof, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was einige Wünsche eigentlich qualitativ, also vor allen Dingen lebensmittelqualitativ, für Auswirkungen haben, nämlich ganz grausame, wie zum Beispiel Stroh. Alle schreien nach Offenstall und Strohschwein. Stroh im Darmtrakt in zu großer Form hat eine negative Beeinträchtigung. Die Süßländer wird weitgehend auf Stroh verzichtet, weil es sofort eine negative Auswirkung im Fütterungsprozess hat und das beeinflusst dann wiederum die Lebensmittelqualität und. Also ich stammel da auch immer noch so ein bisschen, was die Argumentation angeht, weil ich noch nicht so richtig safe bin. Für mich ist ganz wichtig, dass ich vertraue mich Menschen an, denen ich auch Glauben schenke, wo ich eine persönliche Zukunft fühle. Das war ganz klar die Familie Brandt mit dem aktuell wahrscheinlich besten Schlachthof in Deutschland, oben in Lohne bei Osnabrück. Und da haben sich die letzten Besuche nach familiärer Zukunft angefühlt. Und das ist das, was mir viel, viel wichtiger ist, als was die Presse draußen schreibt. Ich glaube, ganz klar erkennen zu können, also spätestens ja dann, wenn ich das fertige Produkt zwischen Zunge und Gaumen habe, aus was ich einen Schinken machen möchte und aus was nicht. Bio wird hier im Hause für uns kein Thema werden, weil mir der Biomarkt einfach zu abgefressen und zu groß ist. Ich habe ein ganz klares Basedal-Schwein, von dem ich träume. Ich weiß noch nicht, ob man mir das bauen wird. Die Landwirtschaft ist ja auch sehr eigen und wir ziehen ja dann nur einen Bruchteil der Schinken ab, die dann mit den Schweinen durch die Lande laufen, weil wir halt auch nochmal sehr hohe Auflagen an den reinen Schinken stellen. Und ich glaube schon, dass es begonnen hat, dass was Besseres draus entstehen kann bei uns, also auch mit einer Geschichte zum Tier, mit Kontakten zur Landwirtschaft. Für uns wird der Kreis jetzt erstmalig rund. Also wir haben jetzt auch wirklich Kontakt bis in den Stall. Und das ist einfach, ja, das bringt noch mal eine ganz andere Freude ins Spiel.
Aber das ist, finde ich, spannend, dass ihr das natürlich so lange, wie ihr schon hier diesen Betrieb betreibt, dass da auch dieser Wandel ist. Oder dass da auch eine andere Betrachtungsweise kommt, wie ja bei ganz vielen. Also ich glaube, ihr macht ja die Entwicklung mit dem Konsumenten. Das ist ja ein Paradigmenwechsel, ist ja ein anderes Bewusstsein. Und das finde ich aber auch spannend, dass du das sagst. Das heißt ja, ihr lernt auch permanent dazu.
Ja, das
wird deshalb auch, ist es ja auch immer was anderes. Ja,
das wird auch. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt, das sind für mich die schlimmsten Wochen im Monat oder im Jahr. Natürlich sind es die Wochen, nach denen man sich in turbulenten Zeiten sehnt, wenn du so viel um die Ohren hast und der Alltag so hektisch ist und jeder Tag eigentlich fast zu kurz. Dann sehnst du dich natürlich nach Momenten und Stunden und Tagen, wo nichts passiert. Aber jetzt dreh den Spieß doch mal um. Wenn hier alles laufen würde und es wäre immer alles. Weil ich glaube, im Krankenhaus ist man dann tot, ne? Wenn dieser grüne Strich durchläuft und die nicht mehr ausschlägt, ich glaube, dann ist Feierabend. Und so wär's da auch im Leben, also auch im Geschäftsleben oder im. Natürlich, dafür ist, das habe ich gerade hier meinem jungen Nachwuchs erklärt, als wir um das Thema Sicherheit für die Zukunft gesprochen haben. Eine Selbstständigkeit ist nie sicher. Das ist ein Karussell, was sich links rumdreht, wo es mal bergauf, mal bergab geht oder auch mal in die komplett andere Richtung. Und vor allen Dingen auch von jetzt auf gleich. Und sicher ist es nie. Und ich fände es auch sterbenslangweilig, wenn sich gar nichts mehr. Also es müssen auch Fehler passieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das gehört einfach dazu. Und nur so wächst du und kannst entwickeln. Und da passiert hier gerade einiges und ich bin auch so ein bisschen neu entfacht. Mir war auch zwischendurch schon.
Die war ein bisschen langweilig.
Ja, ich hatte in der Tat auch Monate. Ich gerade vor 2 oder 3 Jahren war es das erste Mal, dass sie mich in der Spargelzeit hier oben gemütlich haben sitzen lassen und mich unten nicht mehr gebraucht haben.
Oha.
Und wenn du unten 40 Jahre mitgekeult hast, ja, das war ein sehr, sehr komischer Moment. Ich glaube, 1,5 Spargelzeiten benötigt, um mich daran zu gewöhnen. Und dieses Jahr könnte es so sein, dass sie mich vielleicht brauchen. Mal gucken, ich lasse mich überraschen. Wir zerlegen natürlich aufgrund dessen, dass die Schinken jetzt kleiner sind als früher, müssen wir mehr Schinken zerlegen, weil wir natürlich auch versuchen wollen, die Stammkundschaft ähnlich zu bedienen, was die Menge angeht. Und das haben wir so ein bisschen blauäugig betrachtet und mal gucken, ob es uns einholt oder ob wir dem, was da kommt, auch gewachsen sind.
Wo ist denn dein liebster Platz im Betrieb?
Das Schöne war hier eigentlich, dass ich immer alles gemacht habe. Ich bin der Einzige im Unternehmen, der hier jeden Handgriff gemacht hat. Wirklich vom Räucherkammern ausfegen, übers Ausliefern, vom Schinken zerlegen, vom Verkaufen, also Kundenkontakt, Vollkontakt, im Laden zu stehen. Es gibt nichts, was ich hier nicht machen kann. Das ist auch ein ganz schönes Gefühl, weil das auch Respekt natürlich verschafft, aber auch irgendwie, du kannst halt auch überall mitsprechen. Ja, wo bin ich am liebsten? Das Schöne ist halt die Mischung. Ich bin mittlerweile viel zu viel im Büro. Ich bin im Büro nicht schlecht, aber ich bin am Kunden definitiv besser, ob im Laden oder draußen an der Front. Ich lebe, glaube ich, das Produkt recht gut. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig viele Schinkenhersteller gibt, die in der Spargelzeit über den Räucherkammern nachts ihren Schinken bewachen, weil ich das Haus manchmal gar nicht mehr verlasse. Ich tue das dann zwar nicht über den Schinken, sondern ich nächtige in meinem Bulli. Aber ich betreibe das hier halt insgesamt mit viel Freude und Leidenschaft. Und wenn es mal nicht so ist, wenn ich mal was ich spüre ja auch, wenn ich keine Kraft habe und mal raus muss, dann haue ich auch seit ein paar Jahren auch echt gerne auch längere Zeit ab. Und dann läuft es auch ziemlich gut ohne mich.
Ich glaub, und dann sogar bist du mit Bulli und Mountainbike unterwegs und schlägst dich durch die Natur.
Schlag mich durch die Natur. Also relativ einfach und basisch, aber toll. Also die schönsten Erlebnisse hatte ich in den letzten 12 bis 16 Jahren definitiv. Die haben eigentlich immer in der Natur stattgefunden. Ja. Oder fast immer in der Natur stattgefunden.
Henning Basedal, herzlichen Dank. War super, was du uns hier für Einblicke in den Schinken gegeben hast. Und
gerne.
Es war sehr, sehr emotional.
Und ja, sorry.
Sehr ergreifend, überhaupt nicht sorry. Weil ich meine, das zeigt die echte Leidenschaft für das, was man tut. Vielen Dank, Henning.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.